Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Heute mit einem Thema, das mir eine Hörerin geschickt hat. Und ich sag's euch ganz ehrlich, als ich die Nachricht angefangen habe zu lesen, dachte ich kurz, oh shit. Hab dann weitergelesen und bin ein bisschen entspannter geworden. Aber sie hat die Nachricht begonnen mit, könntest du nicht mal eine Folge zum Thema häusliche Gewalt machen, unter der ich sehr stark leide. Und bei mir gingen direkt die Alarmsirenen an. Dann habe ich weitergelesen und sie hat geschrieben, dass sie regelmäßig zum Boxsack ihres Kindes wird, das 5 Jahre alt ist und eben eine Autismusdiagnose hat. Und dann bin ich so ein kleines bisschen entspannter geworden und habe mir trotzdem gedacht, hey, das ist ja ein super relevantes Thema und ich glaube, es geht ganz vielen hier in der Community so, dass sie immer wieder mal zum Boxsack des Kindes werden. Und bevor jetzt der eigene Kopf vielleicht auch gleich sagt, oh krass, Drama. In meiner Community sind ja wirklich sehr oft Eltern von kleinen Kindern, also 3-Jährige, 5-Jährige, 6-Jährige, 8-Jährige dabei. Und mir ist es ganz wichtig, da auch nochmal zu unterscheiden. Gleichzeitig ist es auch nicht klein zu reden. Und genau deshalb spreche ich dieses Thema heute im Aha-Moment an und starte wie immer mit einem kurzen, knackigen Wissensblock. Wenn Kinder hauen oder beißen oder treten, dann ist das keine Bosheit. Das wissen wir alle. Es ist meistens ein Signal des Kindes, das übersetzt bedeutet, ich bin gerade überfordert oder ich habe keinen besseren Weg. Ich habe gerade keine anderen Möglichkeiten, außer mich mit Fäusten und mit Händen oder mit meinen Zähnen auszudrücken. Und da ist, also die Leitlinien diesbezüglich empfehlen, dass man nicht nur das Hauen selbst betrachtet, sondern generell, um das langfristig zu verändern, immer auch darauf schaut, was ist davor passiert und was hat es für das Kind bewirkt? Also welche Situation löst das Hauen aus? Wozu führt es? Zum Beispiel in der deutschen AWMF-Leitlinie zur Therapie bei Autismus, ja, Therapie bei Autismus, reden wir mal anders drüber, steht zum Beispiel, dass bei oppositionellem oder aggressivem Verhalten eine differenzierte Verhaltensanalyse gemacht werden soll, um die Ursachen und aufrechterhaltenden Faktoren zu finden und dass man daraus eben dann gezielte Maßnahmen ableitet. Das finde ich total wichtig. Außerdem Überforderung frühzeitig erkennen. Das finde ich halt total wichtig, zu Beginn nochmal zu sagen, dass man wirklich guckt, was löst dieses Verhalten denn aus? Also was überfordert mein Kind? Dass man diese Überforderungen erkennt und dann auch die Anforderungen an das Kind anpasst oder dementsprechend Strukturen verändert. Übersetzt heißt das, wir suchen nicht nach Schuld oder wir beschuldigen jetzt das Kind nicht in erster Linie dafür, dass es handgreiflich wurde, sondern wir suchen in erster Linie nach dem Auslöser und wir bauen dem Kind bessere Wege und schützen dadurch auch unseren Körper. Also beides gehört einfach zusammen. Erster Aha-Moment, Empathie ist keine Erlaubnis und ich glaube, das ist der häufigste Denkfehler von empathischen Eltern, dass sie sich denken, ich verstehe ja mein Kind und ich kann mein Kind total nachfühlen und nachempfinden und das ist jetzt gerade in einem Meltdown, dem geht es gerade selber total schlecht und deswegen ist es jetzt auch in Ordnung, dass es halt mal auf mich einboxt und dass es mich jetzt vielleicht gebissen hat, das tut weh und naja, ich verstehe es ja. Genau da liegt der Denkfehler. Du darfst dein Kind verstehen und trotzdem ganz klar signalisieren und auch für dich ganz klar diese Grenze setzen. Mein Körper ist tabu. Und da geht es nicht darum, dass du dein Kind nicht verstehst und dass du dein Kind irgendwie auch bestrafst oder so. Das hat überhaupt nichts mit dem Kind zu tun, sondern das ist deine Sicherheit. Das ist dein Körper, das ist der Schutz deines Körpers. Also Empathie ist nicht gleich Erlaubnis. Der zweite Aha-Moment: Es gibt zwei typische Formen von Hauen und die brauchen unterschiedliche Antworten. Also Variante A ist Meltdown. Ja? Du merkst, dein Kind ist weg, das Kind ist gerade in einem Meltdown und es beginnt auf dich einzuschlagen oder dich zu kratzen oder was auch immer es dann macht, wenn es eben in solchen Momenten handgreiflich wird. Und dann geht es zuerst um Runterfahren, Abstand und Reize verringern. Die zweite Variante ist Impuls, Wut und Grenze. Also dein Kind ist noch ansprechbar. Es ist noch nicht komplett im Meltdown drin. Es reagiert auf dich, es schaut dich zum Beispiel auch an. Vielleicht diskutiert es sogar mit dir und möchte dann also durch impulsives Verhalten handgreiflich werden. Dann kannst du ganz klar mit dem Kind Grenzen setzen, üben und auch Alternativen einüben. Und man muss es nicht immer automatisch perfekt einordnen. Ich finde, manchmal ist es ganz schön fließend, dieser Übergang. Ist das Kind jetzt noch in einer impulsiven Wut oder ist es jetzt schon im Meltdown? Aber ich finde es trotzdem wichtig, sich da grob einfach diese zwei Kategorien im Kopf zu behalten, um zu gucken, wie reagiere ich jetzt, wenn es wieder soweit ist. Also ist das Kind noch erreichbar, dann klare Grenzen und Alternativen einüben oder ist es wirklich komplett im Meltdown, dann geht ja gerade auch keine Erklärung mehr. Dann ist das nicht der Moment, wo du mit dem Kind etwas übst, sondern dann geht es wirklich um Schutz, Abstand, Reizreduzierung und Schutz für euch beide natürlich. Der dritte Aha-Moment: Dein Kind nutzt Schlagen oft als Notausgang. Und das finde ich einfach auch super wichtig, nochmal zu sagen. Also stell dir einfach vor, dein Kind hat so einen innerlichen Notausgang und wenn dem alles zu viel wird, dann rennst durch diese Tür, ne? Also so wie bei der Feuertür. Wenn es in der Schule brennt, dann muss man halt einfach durch diesen Notausgang rennen, sonst verbrennt man. Und bei manchen Kindern heißt diese Tür einfach handgreiflich werden. Ich trete, ich schlage, ich beiße, was auch immer. Und das Ziel ist ja jetzt erstmal nicht, diese Tür zuzunageln, sondern unser Ziel ist, dass wir einen besseren Notausgang bauen. Weil wenn Schlagen der einzige Notausgang bleibt, wird es immer wieder passieren, egal wie viel wir auch erklären. Und genau das meint eben das, was ich am Anfang mit dem Wissensblock gesagt habe, dieses Ursachen verstehen und das Umfeld anpassen, dass wir da gucken, welche bessere Türe können wir da bauen, also welchen besseren Notausgang können wir da für das Kind bauen. Der vierte Aha-Moment: Klein bedeutet nicht harmlos. Auch wenn dein Kind erst 3 ist oder 5 oder 6, wenn es dich regelmäßig haut, tritt, boxt, beißt, was auch immer, dann macht das was mit dir. Und es ist ganz wichtig, dass du dich dafür nicht schämst, dass du dich dafür nicht irgendwie niedermachst und das aber auch nicht kleinredest. Also auch nicht sagst, ja, ich bin halt so empfindlich, ne? Oh, es war ja jetzt gar nicht so fest, ne? Also wie fest kann schon ein 3-Jähriger hauen und so. Sondern, dass du das ernst nimmst und wirklich, das geht auch um deine eigene Würde und der Respekt vor deinem eigenen Körper. Denn dein Körper merkt sich ja, da tut mir jetzt jemand weh. Also das ist ja was, auch wenn du das mit deiner Empathie im Kopf dialogisch irgendwie dann alles erklären kannst, ist es ja für deinen Körper und deinen Instinkt eine Gefahr. Und deswegen brauchen wir einfach super dringend in solchen Momenten Lösungen, die dann sowohl dich als auch das Kind schützen. Deswegen habe ich hier ein paar konkrete Tipps mir überlegt. Wie immer sind die sehr alltagsnah. Der erste ist, dass du einen Satz immer gleich benutzt. Also so eine Art Standardformulierung, die du dann auch in jeder Lage abrufen kannst, die auch ganz klar deine Haltung dazu zeigt, weil vielleicht hast du das einfach noch nicht klar genug kommuniziert. Dass du zum Beispiel sagst, stopp, mein Körper ist tabu. Ganz kurz, ganz ruhig und dass du das auch immer wieder wiederholen kannst. Und dann gehst du auf Abstand. Also dann gehst du einen Schritt zurück oder du hältst das Kind auch auf Abstand. Du diskutierst in diesem Moment auch nicht, du erklärst auch nicht, sondern du machst genau das. Hey, mein Körper ist tabu, stopp, und dann gehst du auf Abstand. Der zweite Tipp ist, dass du eine Alternative für das Kind anbietest, eine ganz, ganz einfache. Kennt ihr das? Dieses Safe Hands oder auch auf Deutsch übersetzt sichere Hände. Das bedeutet, dass du deinem Kind eine Alternative gibst, was es mit seinen Händen in diesen Momenten auch tun kann. Und das trainierst du in ruhigen Momenten mit dem Kind. Also nicht in diesen Momenten, ne, wo es eh schon gerade abgeht bei euch, sondern immer wieder im Alltag. Vielleicht macht ihr euch das zum Ritual beim Zähneputzen. Also vor oder nach dem Zähneputzen oder wenn ihr die Zähne eures Kindes putzt, kann das Kind das natürlich auch währenddessen machen. Safe Hands oder sichere Hände. Das bedeutet, dass das Kind seine Hände zum Beispiel ineinander verschränkt, wie auch immer, und so für sich einen eigenen sicheren Anker baut. Und das einfach jeden Tag immer wieder sagen, hey komm, wir machen mal kurz die Safe Hands. Und dann kannst du das auch in solchen Akutsituationen anwenden. Wenn du dann sagst, stopp, mein Körper ist tabu, Safe Hands. So, dann ist es vielleicht für das Kind auch wirklich so, okay, oh Mist, ne, was mache ich hier eigentlich gerade? Alternativ kannst du auch mit dem Kind, so wie auch immer ihr das nennen möchtet, ihr könnt es zum Beispiel die Stopphand nennen, dass du mit dem Kind trainierst, wie es Stopp aufzeigen kann mit den Händen, ne? Stopp, das Signal und dann einen Schritt zurückgehen. Und dass ihr das übt und dem Kind auch immer wieder sagt, also wenn jemand deine Körpergrenze überschreitet, dann machst du das. Und wenn jemand meine Körpergrenze überschreitet, dann mache ich das. Also dass es nicht nur für das Kind so rüberkommt wie, oh, Mama erklärt mir das jetzt, weil ich die Mama öfter mal angreife, sondern wirklich so, hey, das ist ein Schutz für alle Menschen, für dich und auch für mich. Und das wirklich ritualmäßig immer wieder wiederholen, dass wenn es in solchen Akutsituationen dann auch angewendet wird, dass das Kind das einfach kennt und wirklich wie so eine Konditionierung stattfindet. Oh, okay, Stoppzeichen, ich gehe einen Schritt zurück. Der dritte Tipp ist, dass ihr eine Frühwarnzeichenliste erstellt, damit ihr eben früher reagieren könnt. Also, dass ihr wirklich guckt, was sind Signale bei meinem Kind, die mir zeigen, jetzt ist es kurz davor, handgreiflich zu werden. Das kann zum Beispiel sein, das Kind wird zappeliger und fängt vielleicht an, schon zu drängeln oder zu schubsen oder so. Oder es wird generell unruhiger, fängt an, auf und ab zu hüpfen oder mit den Händen dich schon festzuhalten oder so. Oder die Stimme wird höher und schneller. Oder es fängt an, sehr, sehr laut zu reden oder wird im Gegensatz total ruhig und still und so. Nur dass du merkst gleich, oh, tick-tack, boom. Wie auch immer, dass du dir dann direkt, also wenn du diese Anzeichen einfach für dich mal dir überlegt hast oder auch beobachtest in den nächsten Wochen oder Monaten und einfach notierst und dann auch für dich weißt, oh, jetzt ist es wichtig, dass wir regulieren und dass wir runterfahren, damit wir nicht von gelb sozusagen, also wenn wir jetzt sagen, diese Frühwarnzeichen sind gelb, dass wir dann nicht auch noch in Rot kommen, sondern dann kann man wirklich für sich selbst sagen, oh, mein Kind ist gerade im gelben Bereich, jetzt braucht es eine Pause. Und Pause ist dann wirklich auch Pause, also weniger Worte, weniger Anforderungen, raus aus der Situation, mal kurz komplett abbrechen und je nachdem, was da für euch auch dann sinnvoll ist. Vielleicht macht es wirklich Sinn, auch dann dem Kind zu sagen, hey, du darfst jetzt mal kurz 3 Minuten dein Lieblingslied hören oder ein S-Bahn-Video auf YouTube gucken oder so, weil das hat ja dann auch für dich einen ganz anderen Hintergrund, nämlich Selbstschutz. Der vierte Tipp ist, dass ihr Räume stoßfest macht. Also tatsächlich, wenn ein Kind handgreiflich wird, dann ist es ja oft auch in der Wohnung ein bisschen schwierig. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie hier gepolsterte Zimmer bauen, wie in der Turnhalle oder so. Aber generell, dass ihr einfach so drauf guckt, wenn das bei euch regelmäßig passiert, ne? Habt ihr vielleicht Sachen in diesen Räumen, wenn die zu Bruch gehen, dann wird es vielleicht richtig gefährlich. Also Vasen oder Glasdeko-Gegenstände vielleicht nicht unbedingt auf diesen Höhen irgendwo deponieren, dass sie in solchen Momenten dann vielleicht kaputt gehen und euch zusätzlich noch gefährden, dass ihr da wirklich guckt. Ja, meine ich gar nicht so dramatisch, wie es vielleicht klingt, sondern eher pragmatisch. Der fünfte Tipp ist, dass ihr guckt, wie ihr das Hauen aktiv umleiten könnt. Also nochmal so eine alternative Notfalltüre für das Kind bauen. Da könnte zum Beispiel Kissenboxen eine gute Alternative sein oder in die Matratze zu treten. Oder dass ihr ein extra dickes Kissen vielleicht auch kauft für das Kind oder irgendwas Knautschiges, wo ihr dann dem Kind auch genau sagt, hey, das kannst du jetzt benutzen, wenn du wütend wirst, wenn die Wut kommt und da kannst du drauf eindreschen. Oder tatsächlich auch einen Boxsack für das Kind. Ihr könnt mit dem Kind überlegen, ob es vielleicht stattdessen lieber auf den Boden stampfen möchte oder mit dem Fuß gegen den Boxsack zum Beispiel treten möchte. Also wenn es diese Entladung körperlich braucht, dann kann man das ja dem Kind auch anders irgendwie erlauben, ohne dass der eigene Körper die Entladung ist. Und je nach Alter und kognitiver Reife dem Kind das auch wirklich in so ruhigen Momenten erklären und sagen, guck mal, das ist für mich überhaupt nicht schön, ne, wenn ich von dir geboxt oder geschlagen werde. Vielleicht kann man ja auch mal die Bisswunde zeigen oder den blauen Fleck, wenn alles wieder runtergefahren ist. Und dann dem Kind sagen, ich verstehe das und ich verstehe, dass du Entladung brauchst und deswegen holen wir jetzt eine Alternative. Und dass das einfach auch immer wieder dem Kind gezeigt und trainiert wird. Genauso wie mit den Safe Hands, was ja auch noch eine andere Notfalltür war von mir. Oder eben auch mit dem Stopp-Symbol. Der sechste Tipp ist, dass ihr, wenn das mal wieder passiert ist oder wenn das vorgefallen ist, für euch selbst im Kopf euch sagt, wir reparieren jetzt dieses Problem und halten dem Kind keine Predigt. Also wenn ihr beide wieder wirklich ruhig seid und das kann, also es ist mindestens 3 Stunden später, kann aber auch echt erst am nächsten Tag sein oder am Wochenende darauf, dass ihr dann mit dem Kind 2 kurze Schritte macht. Der erste ist sozusagen Reparatur, dass ihr das mit dem Kind besprecht und sagt, hey, das war wirklich heftig und das hat mir wehgetan. Das war für mich schlimm. Mein Körper bleibt tabu. Ich möchte nicht, dass mir jemand wehtut. Niemand darf dir wehtun und niemand darf mir wehtun. Ne? Also das so reparaturmäßig. Und gleichzeitig aber auch wirklich der zweite Punkt, dass man ein Learning reinbaut für das nächste Mal. Zum einen, dass ihr selber guckt eben, was war jetzt wieder der Auslöser? Also was war zu viel? War es jetzt irgendwie Lärm oder Übergang oder Hunger oder Müdigkeit? Was kann man alternativ da jetzt machen? Also vielleicht auch mit dem Kind wirklich drüber sprechen. So, guck mal, ich möchte das nicht mehr. Mein Körper ist tabu. Ich biete dir dafür was anderes an, um die Wut rauszulassen. Was findest du denn davon sinnvoll? Was wollen wir denn beim nächsten Mal tun stattdessen? So, das ist dann einfach auch die Stelle, wo ihr wirklich aktiv diesen besseren Notausgang mit dem Kind bauen könnt. Und der 7. Tipp ist, dass ihr euch Unterstützung holt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das passiert regelmäßig. Ich bin innerlich schon komplett angespannt, wenn das Kind im gelben Bereich ist, weil eben der Körper auf dieses Hauen reagiert und es auch in Erinnerung hat. Oder auch wenn Geschwister Angst bekommen vor dem Kind, das dann eben körperlich wird. Oder einfach, wenn du das Gefühl hast, so hey, das ist mir zu viel, ich brauche da gerade Unterstützung, das spürt man ja eigentlich auch ganz gut selbst. Dann kannst du mit dem Kinderpsychiater, Kinderpsychiaterin darüber sprechen oder Kinderarzt, Kinderärztin. Du kannst dir selbst Beratung holen. Es gibt Elterntelefone, es gibt die Nummer gegen Kummer, die ist anonym und kostenlos. Es gibt Familien- und Erziehungsberatungen, die sind auch in der Regel kostenlos in vielen Kommunen. Es gibt für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das ist auch 24/7 erreichbar. und du darfst das für dich nutzen. Das ist jetzt nicht ober, mega krass und super dramatisch, da anzurufen, sondern das machen ganz viele Menschen und da solltest du dir auch gar nicht so eine hohe Barriere setzen, sondern wenn du denkst, hey, das könnte dir jetzt helfen, dann mach das. Wenn dein Kind um sich schlägt, ist es oft ein Stress- oder Überforderungsnotausgang und du darfst den ernst nehmen. Du musst dein Kind nicht beschämen und darfst trotzdem deinen Körper schützen. Mit klarer Tabuzone, Frühwarnzeichen und geübten Alternativen, die es für euch beide sicherer machen. Und wie immer zum Schluss eines Aha-Moments darfst du dir einen von beiden Sätzen mitnehmen, wenn du möchtest. Der erste ist: Ich sehe deine Überforderung und mein Körper bleibt tabu. Der zweite ist: Schlagen ist dein Notausgang. Ich baue dir einen besseren. Wenn dir dieser Aha-Moment gefallen hat, abonniere super gerne diesen Podcast, teile ihn mit Freunden und bewerte ihn mit 5 Sternen. Damit hilfst du Hi Baby extrem in der Sichtbarkeit zu bleiben. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Lass es dir gut gehen, gönn dir was und wenn du möchtest, dann hören wir uns am Sonntag wieder. Da erwartet euch eine richtig schöne Folge, die ihr hoffentlich dann auch sehr, sehr gerne an euren Partner oder eure Partnerin oder Freunde und Eltern teilt, denn es geht darin um Ideen, wie die euch entlasten können. Alles Liebe, eure Isa.